Ist sowas. Reicht dann auch. Ich hatte noch ein Wort für den Daniel, aber der ist jetzt weg gerade, oder? Daniel, bist du noch da? Und ich dachte nämlich, gerade als du das erzählt hast, und da drängt sich ja fast diese berühmte Bibelstelle auf, Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das ist also tatsächlich, ne, das griechische Wort ist Bauch. Also von daher bin ich gespannt, was da rauskommt, da aus deiner Schwangerschaft, und freue mich schon, dass wir hoffentlich alle die Früchte dessen genießen können. Und ich glaube mal, dass das was richtig Gutes ist. Und ich würde gerne nochmal dafür beten eben, ja, darf ich? Nee, musst du nicht, ich mache das von hier aus. Oh Jesus, danke dafür, dass du echt Sachen in uns aufwachsen lässt und groß werden lässt. Und Jesus, danke dir, dass du mit Daniel echt einen super Weg schon gegangen bist bis hierhin. Und ich freue mich wirklich drauf, was du da in ihm vorbereitest, und bete, dass es zur Reife kommt, dass es bald zur Reife kommt. Und ich bin echt sehr gespannt darauf, was dabei rauskommen wird, Herr. Jesu Namen, danke dafür, Herr. Amen. Ja, heute ist ein kleiner Meilenstein in unserer opulenten Predigtreihe. Es ist nämlich nicht nur das 14. Mal, dass ich hier über Identität predige, sondern es ist zugleich der Abschluss des ersten Teils dieser Predigtreihe. Nein, es kommen keine 14 Teile. Aber vielleicht ist euch das aufgefallen, wenn ihr alle aufmerksam verfolgt habt. Ich habe überhaupt noch nicht darüber gesprochen, was denn eigentlich unsere Identität ist, sondern wir haben immer bloß darüber geredet, was denn Identität ausmacht, wie Gott den Menschen sieht, dass wir neu geboren sind und so weiter. Aber bisher habe ich nur ein einziges Mal oder in zwei Predigten etwas darüber gesagt, was unsere Identität ist. Und da ging es um Gerechtigkeit, und das war gerade bei den ersten beiden Teilen. Und jetzt heute schließe ich quasi die Einleitung ab, und nächstes Mal wird es dann, also ab dem nächsten Mal, wird es dann darum gehen, was denn unsere Identität in Christus eigentlich ist. Und ich weiß, das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise predigt man ja dann gleich darüber, und dann geht es die ganze Zeit wieder darum, wir sind geliebt, wir sind gerecht, wir sind geheilt, wir sind alles mögliche andere. Und ich dachte aber, wir brauchen erstmal ein solides Fundament, bevor wir das Haus bauen können. Denn sonst baut man sein Haus auf Sand und dann stürzt es irgendwann ein, und das bringt dann ja auch alles nichts, weil wir dann mit einem Haufen Trümmern dastehen, und das ist unschön. Und so ist also heute der letzte Teil jetzt dieser Einführung. Und wie immer der kleine Hinweis vorneweg, man kann diese Predigt verstehen, auch wenn man die anderen 13 Predigten nicht gehört hat, aber es empfiehlt sich trotzdem, die anderen 13 Predigten auch zu hören, weil man dann nämlich mehr versteht und mehr daraus mitnimmt. Und deswegen empfehle ich euch, kostenlos diese Predigt im Internet nachzuhören unter www.jesusfreaksremscheid.de. Und ich garantiere schon fast, dass es euch aufbauen wird. Wenn es euch nicht aufbaut, ist mir das auch egal, und ihr kriegt kein Geld zurück. Ja. Heute geht es darum, was der Mensch denn eigentlich ist. Das kam natürlich immer wieder mal so drin vor, wie Gott den Menschen sieht und was der Mensch ist, aber wir haben uns nie wirklich weitergehend damit beschäftigt. Und das hole ich heute nach und erzähle euch einige erstaunliche Fakten über den Menschen. Es geht damit los, dass die Oberfläche eines erwachsenen Menschen ungefähr 1,8 bis 2 Quadratmeter beträgt. Das heißt also, wenn du deine Oberfläche irgendwie messen könntest, würdest du auf diesen Wert kommen. Das Volumen eines erwachsenen Menschen beträgt ungefähr 0,075 Kubikmeter. Ein erwachsener Mensch wiegt im Durchschnitt circa 60 bis 80 Kilo, aber Extreme liegen zwischen 3,4 Kilogramm, was ich erstaunlich wenig finde, und 615 Kilogramm, was ungefähr das gleiche ist wie ein ziemlich kleiner Kleinwagen, und damit relativ viel. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Deutschen liegt bei knapp 80 Jahren, wobei der Typ, den ich euch da als Bild mitgebracht habe, kein Deutscher ist, sondern ein Brite, wie ihr euch vielleicht vom letzten Mal noch erinnern könnt. Kurt Tucholsky, ein Schriftsteller, unterschied zwischen Menschen, Sachsen und Amerikanern. Und ich bin unsicher, wie ironisch er das gemeint hat. Vielleicht war es sogar ernst gemeint. Ganz wichtige Sache, die Fingernägel wachsen im Laufe eines Lebens um 28 Meter. Das heißt, wenn du dir nie die Fingernägel schneiden würdest, hättest du am Ende deines Lebens 28 mal 10 gleich 280 Meter Nägeln an deinen Fingern. Würde ich total gerne mal sehen. Also falls ihr mir eine Freude machen wollt, dann lasst doch einfach mal eure Fingernägel wachsen so bis zum Ende und ich würde dann mal nachmessen und gucken, ob diese Zahlen stimmen. Und auch ganz erstaunlich, uns fallen täglich zwischen 40 und 120 Haare aus. Und und am Ende bleiben nicht mehr besonders viele übrig. Aber der Mensch ist also zum Glück nicht nur das, was man sieht, aber das ist so der Bereich, wo unsere Wissenschaftler die meisten Erfolge gemacht haben. Also es ist echt total abgefahren, wie der Mensch kartografiert und statistisch erfasst worden ist und was man für Details und Einzelheiten und Kleinigkeiten über den Menschen im Internet findet. Und irgendwie ist es total cool. Ich hätte euch am liebsten irgendwie die ganze Menschenvermessungsseite von Wikipedia mitgebracht. Das waren irgendwie so erstaunliche und abgefahrene Punkte. Und das ist so das Ding, womit wir uns offenbar wirklich auskennen. Also der Körper, mit dem kommt man klar, den kann man halt wissenschaftlich untersuchen und statistisch feststellen. Aber das ist ja nicht alles, was am Menschen dran ist, sondern der Mensch besteht aus mindestens drei Teilen, so haben wir das hier immer gehört, nämlich einem Körper, einer Seele und einem Geist. Und es wäre einfach zu platt gesagt, dass wir nur körperlich sind. Gibt natürlich Leute, die nicht an Gott glauben, die sagen, ja, alles ist irgendwie reine Materie, aber biblisch betrachtet ist das auf jeden Fall falsch. Wir haben einen materiellen Teil, den Körper, und wir haben einen immateriellen Teil. Und der nicht materielle Teil ist eigentlich sogar der, der uns am meisten interessiert und der theologisch und psychologisch und so natürlich auch der wichtigere Teil ist. Und mit dem wollen wir uns natürlich mehr befassen. Das interessiert uns eigentlich vom christlichen Standpunkt her mehr als das, was unseren Körper ausmacht. Jetzt kann man uns auf verschiedene Weisen betrachten. Wenn wir sagen, dass der Mensch aus Körper, Seele und Geist besteht, dann gibt es so zwei grundsätzliche Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Das eine ist ein Fremdwort und das heißt Trichotomie. Und Trichotomie bedeutet, wir könnten uns in drei Teile schneiden und können dann diese drei Teile untersuchen. Und können gucken, was macht den Körper aus, was macht die Seele aus, was macht den Geist aus. Und die zweite Möglichkeit, die wir hätten, uns zu betrachten, wäre ganzheitlich. Und dann würden wir einfach nur sagen, ja, wir sind ein Mensch, wir sind tatsächlich ein Wesen. Auch wenn wir verschiedene Bestandteile haben, kann man das eigentlich nicht auseinanderreißen, sondern wir müssen uns ganzheitlich betrachten. Und ich möchte euch ein paar Argumente dafür geben, warum es wahrscheinlich gut ist, dass wir uns als ganzheitlich bezeichnen und dass wir uns nicht so bis ins Exzess damit auseinandersetzen, wie unsere drei Teile aussehen oder beschaffen sind, sondern dass es sinnvoll ist zu sagen, wir sind als Mensch aus einem Guss und wenn Gott uns sieht, sieht er einen Menschen und er sieht nicht irgendwie so einen Haufen von Geist und Körper und Seele, sondern er sieht einen Menschen. Argument 1 dafür ist, sezieren ist immer tödlich. Wenn du dein Haustier nimmst und du willst gucken, was da drin ist und woraus es sich zusammensetzt, dann kann das gut sein, dass du es schaffst, es auseinanderzubauen und die Einzelteile auf dem Küchentisch aufzulisten. Aber ich glaube nicht, dass du schaffen wirst, es wieder zusammenzusetzen. Und selbst wenn du schaffst, es wieder zusammenzusetzen, ist das Tier nachher nie wieder dasselbe und macht einfach nicht mehr das, was es vorher gemacht hat. Und im Menschen ist das genau das Gleiche. Wenn man uns auseinander nimmt und die Seele vom Geist trennt und beides vom Körper, dann sind wir mit hoher Wahrscheinlichkeit tot. Das ist etwas, was kein Mensch überlebt. Und deswegen ist es eigentlich nicht besonders sinnvoll, das zu machen. Und wie am Ende wirst du vielleicht so ein wissenschaftliches Betrachtungsobjekt haben und hast dann vielleicht noch so ein paar Sichtweisen über den Menschen gewonnen. Aber du hast keinen ganzen vollwertigen, funktionstüchtigen Menschen. Und deswegen lohnt es sich schon von daher eigentlich nicht, uns in die Einzelteile auseinanderzunehmen und nur von den Einzelteilen her zu betrachten. Das zweite ist, die einzelnen Begriffe, die lassen sich ärgerlicherweise überhaupt nicht klar definieren. Und das war für mich echt der bitterste Teil dieser ganzen Predigtreihe bis hierhin. Ich habe jetzt geschlagene, sechs Wochen oder sowas, glaube ich, irgendwie schon daran gesessen und habe versucht rauszufinden, wie die Bibel denn jetzt eigentlich genau den Menschen sieht. Und eigentlich wollte ich mit diesem ganzen Kapitel schon vor 4 Wochen fertig sein und alles, was ich, das Einzige, was ich nicht fertig gekriegt habe, ist die Anthropologie, also die Lehre vom Menschen, weil ich es einfach nicht rausgekriegt habe, was denn eigentlich unsere Einzelteile sind. Und das liegt daran, dass es zum einen im Neuen Testament ganz viele Worte gibt, die den Menschen beschreiben, da kommen wir nachher noch zu. Aber das andere ist, die sind total durcheinander. Und manche Worte sind total unterschiedlich benutzt und es ist einfach keine klare Einheit da. Und selbst irgendwie nach wochenlangem Bibelstudium könnte ich nicht hundertprozentig sagen, was denn eigentlich mit diesem griechischen Wort Pneuma, das wir als Geist übersetzen, wirklich gemeint ist. Allein Pneuma kommt über 400 Mal vor im Neuen Testament und teilweise ganz, ganz unterschiedlich, wie es gebraucht wird. Bei Seele, das griechische Wort ist Psyche, ist es genau das Gleiche. Mal heißt es von Psyche irgendwie, dass es so der seelische Mensch ist, so wie wir es uns vorstellen. Manchmal ist es der ganze Mensch. An einigen Stellen ist es sogar das körperliche Leben, wenn man es irgendwie richtig konsequent übersetzt. Und man kann also das nicht so richtig klar gegeneinander abgrenzen. Und ich glaube, wenn ich das mal so überschlage in den paar Büchern, die wir zu Hause haben, habe ich also garantiert irgendwie mehr als 1000 Seiten, die sich bloß irgendwie damit auseinandersetzen, was die griechischen Worte im Original bedeutet haben. Und man kommt halt einfach irgendwie nicht dahin, dass man jetzt ganz klar sagen könnte, das ist Seele, das ist Geist und das ist Körper. Gut, den Körper kann man noch am besten natürlich mir so dafür definieren, aber die beiden anderen Sachen, das funktioniert ganz einfach nicht. Das dritte ist, dass die konsequente Dreiteilung auch noch Fragen aufwirft, die man biblisch nicht beantworten kann und damit eigentlich mehr Fragen schafft, als sie gelöst hat. Und viele dieser Fragen haben wir schon mal irgendwie in Einzelgesprächen diskutiert und wahrscheinlich hast du mit anderen auch schon mal irgendwie darüber gesprochen. Wenn man zum Beispiel sagt, dass nur der geistliche Teil von uns unsterblich ist und in die Ewigkeit kommt, wie können dann irgendwelche charakterlichen Merkmale von uns auch mit in die Ewigkeit kommen, wenn die doch bloß zur Seele gehören? Kann man eigentlich nicht sagen. Wenn wir tatsächlich nur der Geist überlebt, irgendwie, dann haben wir keine psychischen Sachen mehr dabei. Dann ist da nichts Emotionales, dann ist nichts Denkmäßiges mehr da. Und dann muss man sich eigentlich schon fragen, ob wirklich ich es bin, der aufersteht oder irgendetwas anderes. Zum Glück ist das, wie gesagt, nicht so ganz klar. Es gibt auch einige Stellen, wo es heißt, dass die Seele auch irgendwie etwas Ewiges ist und den Tod überdauern wird. Und wir müssen diese Frage eigentlich auch gar nicht beantworten, weil es irgendwie darum geht, dass wir ein ganzer Mensch sind. Und auch wenn man es nicht genau aufdröseln kann, es wird sein, dass ein Stück von uns, ein ganzer großer Teil irgendwie von uns mit in den Himmel kommt. Und es wird nicht so sein, dass es bloß irgendwie eine diffuse Sache ist, sondern man wird uns im Himmel noch irgendwie wiedererkennen können. Ist aber eigentlich auch bloß eine Frage, die nur dann auftaucht, wenn man uns auseinander nimmt und die nicht auftauchen wird, wenn man sagt, dass wir ein ganzer Mensch sind. Das vierte ist, die Trichotomie wirft erneut die Frage auf, die wir eigentlich klären wollten, nämlich, was ist der Mensch eigentlich? Wenn man von dieser Seite her argumentiert, dann findet man, 3 mögliche Positionen, wer denn eigentlich das bestimmende Merkmal ist bei uns. Und so gibt es so ein paar Leute, die, gut, das sind jetzt mehr die aus nichtchristlichem Lager kommen, und die sagen, ach, eigentlich ist der Mensch ja doch bloß Materie. Und wenn wir mal sterben, dann erloschen unsere biochemischen Prozesse, unser Geist ist nicht mehr da, das, was wir als Seele empfinden, ist nicht mehr da und alles ist vorbei. Eigentlich sind wir nur Körper und deswegen ist die Materie das Allerwichtigste. Dann kommt irgendwie der Nächste an und das sind so Stimmen, die hört man zum Beispiel von E.W. Kenyon, der ganz stark die Glaubensbewegung geprägt hat und der sagt so, nein, das, was den Menschen wirklich ausmacht oder ausmachen sollte, das ist der Geist. Und er hat gesagt, ich bin ein Geist, ich habe eine Seele und ich lebe in meinem Körper, aber das wirklich Wichtige ist der Geist. Und das klingt erstmal ziemlich gut, gerade wenn man sagt, dass der Geist irgendwie das ist, was von Gott bewegt ist oder wo der Heilige Geist auch irgendwie drin wohnt, dann wäre das ja auf jeden Fall richtig toll, ne? Wenn der Geist dann irgendwie so stark vorne wäre, dass alles andere immer folgt und immer irgendwie der Geist der Chef wäre, dann wäre das auf jeden Fall eine tolle Sache, wäre auch eigentlich mein Wunsch, dass das so wäre. Aber ich glaube nicht, dass das in der Praxis so ist. Und so kommt die dritte Position, vertreten von einigen ganz hervorragenden Theologen. Und die sagen, nein, nicht der Geist ist das Wichtigste oder Bestimmendste, sondern die Seele ist doch eigentlich das Bestimmendste. Denn die Seele erkennt das, was der Geist macht. In der Seele ist der Wille. Und so muss die Seele sich ja eigentlich entscheiden, ob man jetzt in die Richtung dessen geht, was der Geist einem sagt, oder ob man nicht in diese Richtung geht. Und so persönlich finde ich ja, das leuchtet mir eigentlich sehr ein. Also wenn ich mich jetzt für eine dieser drei Sichtweisen entscheiden müsste, dann würde ich eigentlich auch sagen, so die Seele ist das Wichtigste, weil die Seele irgendwie letzten Endes irgendwie darüber entscheidet, ob man in die eine Richtung geht oder in die andere Richtung geht. Aber das ist definitiv eine Sache, die von uns entschieden wird, wo man darüber nachdenkt, ist überhaupt etwas, was wir empfinden, von Gott oder ist das nicht von Gott? Also sollen wir dem überhaupt folgen oder sollen wir dem nicht folgen? Ist letzten Endes wie eine Sache, die in unserem Verstand ausgemacht wird oder in unseren Gefühlen ausgemacht wird, aber wo letzten Endes wie der Wille der Seele entscheidet, in welche Richtung wir eigentlich gehen. Zum Glück ist das vom Neuen Testament her auch gar nicht irgendwie so klar festgelegt, sondern das Einzige, was da ganz klar ist und immer wieder mal deutlich gesagt wird, ist, einer soll auf keinen Fall die Vorherrschaft haben, nämlich der Körper. Darüber redet Jesus, darüber redet Paulus und es ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Es ist total blöd, wenn man nur von dem hin und her getrieben wird, was der Körper will. Wenn du tanzen musst, weil dein Körper sagt, ich möchte gerade tanzen, oder du essen musst, weil dein Körper sagt, ich möchte gerade essen, oder du auch noch das essen musst, was dein Körper dir gerade sagt, was in 99% der Fälle Schokolade ist, dann ist das eine total negative Sache. Und geistliche Reife hat immer was damit zu tun, wie das so die höheren Funktionen des Menschen über die niederen Funktionen herrschen und nicht umgekehrt. Und dass wir so nicht das machen, was unser Körper uns sagt, weil uns das immer irgendwo in die Irre führen wird und immer in einer Katastrophe enden wird. Aber das ist eigentlich auch schon die einzige Sache, die wirklich absolut glasklar ist vom NT her. Und der Rest irgendwie kann man eigentlich nicht so genau sagen. Und preis dem Herrn, wir müssen es auch gar nicht sagen, denn wir sind eine Einheit und nicht nur drei Teile. Und das letzte Argument, ich habe leider nicht mitgezählt, welche Nummer das jetzt gerade ist, ist ausgerechnet die Stelle, wo die Leute, die für Trichotomie stimmen, eigentlich immer sagen, dass sie besonders klar ist, nämlich 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Und da heißt es, der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Also eine der ganz wenigen Stellen, vielleicht sogar die aller einzige Stelle, in der alle drei Teile des Menschen vorkommen. Und so ist das natürlich eine Stelle, die man ganz oft irgendwie dann anführt, um da zu argumentieren. Aber eigentlich, finde ich, sagt diese Stelle überhaupt nicht aus, irgendwie, dass wir drei Einzelteile sind, sondern es geht darum, dass Gott den ganzen Menschen heilt, dass er uns ganz und gar komplett heilt mit Körper, Seele, Geist oder mit Haut und Haar, würde man heute vielleicht sagen. Also es geht da tatsächlich mehr um den ganzen Menschen als um seine Teile. Also die eine Stelle, wo dann wirklich alle drei Teile zusammen sind, geht es mehr um das Ganze. Und das halte ich schon für ein eindeutiges Votum der Heiligen Schrift an diesem Punkt, dass wir uns auffassen sollten als einen ganzen Menschen und nicht bloß als ein paar Teile. Jetzt wird die Sache leider sogar noch ein bisschen komplizierter, wenn man rausfinden will, was der Mensch eigentlich ist. Wenn wir im Deutschen über uns reden, dann sagen wir ja auch nicht bloß, dass wir aus Körper, Seele, Geist bestehen, sondern wenn wir über uns sprechen, dann kommen ganz viele andere Wörter noch so da rein. Kann man zum Beispiel sagen, du hast mir das Herz gebrochen. Und dann kommt irgendwann ein Wissenschaftler in 2000 Jahren und gräbt uns aus und findet irgendwie diesen enttäuschten Liebesbrief, in dem steht, du hast mir das Herz gebrochen. Und dann macht man sich irgendwie Gedanken darüber. Meinten die jetzt irgendwie, dass das Herz ein Organ im Körper ist, das Gefühle hervorbringt? Wussten die damals vielleicht noch nicht, irgendwie, dass es bloß wie die Blutpumpe ist? Haben sie gedacht, irgendwie, dass es tatsächlich so eine anthropologische Relevanz hat, irgendwie dieses Herz? Und dann hat man noch kompliziertere Ausdrücke. Da sagt man zum Beispiel, das geht mir total auf den Geist. Und der Nächste sagt, der seelische Druck in dieser Firma ist einfach zu groß. Irgendwie, das kann ich nicht mehr ertragen. Jemand Viertes sagt vielleicht, das war so hart, da ist mir der Arsch geplatzt. noch jemand sagt, und damit wird die Konfusion dann irgendwie vollkommen, als ich sie gesehen habe zum ersten Mal, hatte ich gleich Flugzeuge im Bauch. Und dann steht man da irgendwie als Wissenschaftler und überlegt sich, wie man im Jahr 2011 wohl den Menschen gesehen hat und kommt irgendwie auf ein total seltsames Wesen, das Flugzeuge im Bauch hat, aber einen platzenden Arsch, das seelischen Druck nicht aushält, den Sachen auf den Geist gehen, manche Dinge gehen ihnen an die Nieren, dauernd dreht sich ihnen der Magen um und total viele Ausdrücke eigentlich und man weiß gar nicht, wie hat man sich eigentlich zu unserer Zeit vorgestellt, dass der Mensch wäre. Und im Griechischen ist das leider kein Stückchen anders. Und das macht dem Theologen echt Schwierigkeiten. Ich habe mindestens 7 Begriffe gefunden, wo im Neuen Testament benutzt werden. Oh, das war ja geile Grammatik. Also ich habe... Das habt ihr nicht gehört. Also ich habe mindestens 7 Begriffe gefunden, die im Neuen Testament verwendet werden, um den Menschen zu beschreiben. Und ich glaube, man kann es unmöglich, alle 7 Begriffe in ein einziges Modell reinkriegen. Das eine ist der Geist, griechisch Pneuma. Dann geht's weiter und es wird von der Seele geredet, griechisch Psyche. Da gibt's sogar eine Stelle irgendwie, da ist von jedermann die Rede und es heißt im Griechischen Passa Psyche, also jede Seele eigentlich, und es ist einfach bloß alle damit gemeint. Also es gibt halt eine Menge Stellen, wo es einfach um das Leben an sich geht und da steht Psyche. Dann ist die Rede vom Leib, der heißt Soma auf Griechisch, und es gibt aber nicht nur den Leib, sondern es gibt auch noch das Fleisch und das heißt im Griechischen Sarx. Das Fleisch im Sarx-Sinne kommt, glaube ich, fast nur bei Paulus vor, wo es dann um diesen Widerspruch geht zwischen Geist und Fleisch. Also es bedeutet nicht so sehr unser Äußeres, sondern es bedeutet ein inneres Prinzip, das gegen Gott streitet. Dann gibt es auch noch das Herz, natürlich das Cardia. Und es kann durchaus sein, dass damals zu der Zeit man wirklich noch gedacht hat, dass die Gefühle aus dem Herz kommen. Nämlich ganz lustige kleine Anmerkung, Aristoteles ist davon ausgegangen, dass alle Gefühle aus dem Herz kommen und dass das Gehirn bloß eine Art Kühler ist für das Blut. Kam vielleicht einfach daher, wenn du in der Sonne sitzt und denkst, dann tut dir irgendwann der Kopf weh und wenn du dann in deine Höhle gehst, wo es schön kühl ist, dann hört das wieder auf mit den Kopfschmerzen. Und so haben sie sich wohl gedacht, dass das Gehirn die ganze Zeit beim Abkühlen ist und wenn das überlastet ist, dann tut einem die Birne weh. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe, aber irgendwie habe ich laut gelacht, als ich das gelesen habe. Dann gibt's noch das Innerste, nämlich das Splanchna. Auf Englisch, also die Engländer sagen das Innermost Being dazu. Das finde ich irgendwie schön, das klingt irgendwie ganz toll. Also so dieser innerste Wesenskern des Menschen. Taucht aber, glaube ich, auch keine 10 Mal auf. Also ganz unwichtiges Wort. Und zum Schluss gibt's noch den Verstand. Und das ist so, dass das ganze Denken eigentlich oder kann sogar noch ein bisschen weiter gefasst sein. Also auch wieder ein Wort, das man benutzen könnte, um den Menschen zu beschreiben. Also es ist ein riesengroßes Feld und es ist einfach immer das gleiche Prinzip. Wir können uns nicht auseinandernehmen, denn die griechische Sprache ist nicht präziser als die deutsche Sprache. Und ich denke mal, wenn man da gesagt hat, irgendwie, dass einem etwas an die Nieren geht, dann war das auch nicht wohl überlegter und irgendwie exakter gemeint, als wenn wir sagen, dass wir Flugzeuge im Bauch haben. Es ist halt auch im Neuen Testament manchmal irgendwie ganz schwer, Sachen so aufzuschlüsseln. Und schon deshalb sollten wir einfach sagen, wir sind ein ganzer Mensch, ein kompletter Mensch. Das heißt, dass Körper, Seele und Geist ein Modell ist, das zwar etwas erklärt, das aber auch seine Grenzen hat. Also ich werde das als Modell ganz sicherlich weiter so verwenden und dann heißt es ja, dass Errettung im Geist anfängt und sich dann so Stück für Stück irgendwie bahnbricht und in die übrigen Bereiche des Menschen auch reingeht. Aber muss uns klar sein, es ist einfach wirklich nur ein Modell und man kann das nicht so sehr verabsolutieren, wie dass man nachher dabei rauskommt, irgendwie, dass es nur noch um den Geist geht und alles andere ist irgendwie total uninteressant. Aber das wäre völliger Quatsch und wäre wirklich etwas, was so der Heiligen Schrift an der Stelle Gewalt antut. Und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall machen. Also wir sind schon immer noch eine Ganzheit, aber manchmal helfen Modelle, um sich irgendetwas zu erklären, was man sich ohne das Modell nicht erklären könnte. Zum Beispiel so, wahrscheinlich habt ihr in der Schule Chemieunterricht gehabt, oder? Jeder von euch. Hat irgendjemand keinen Chemieunterricht gehabt hier? Okay, ich sehe keinen, der aufzeigt, aber ich sehe auch sowieso keinen. Ich habe früher immer super gerne Chemieunterricht gehabt. Wir hatten sogar so ein kleines Labor im Gartenhaus meiner Eltern, wo wir verschiedene Sachen ausprobiert haben, die man heute nicht mehr ausprobieren dürfte, die in den 80ern aber noch größtenteils legal gewesen sind. Und so hat mich das immer sehr interessiert. Und im Chemieunterricht lernt man eine ganze Menge verschiedene Atommodelle. Und dann fängst du an irgendwie mit dem Bohrschen Atommodell und das Daltonsche Atommodell und das Orbitalmodell und das hast du nicht gesehen Modell. Und alles beschreibt immer das Gleiche, nämlich das Atom. Und das Atom ist offenbar so ein kompliziertes Ding, obwohl es unendlich klein ist, dass man dies nicht mit einem Modell erklären kann und beschreiben kann, sondern man braucht verschiedene Modelle, um zu sagen, wie das eigentlich funktioniert. Und mit dem Menschen ist es genau das Gleiche. Der Mensch ist so ein komplizierter Organismus, so ein komplizierter Typ, das kann man nicht irgendwie mit einigen Worten irgendwie ganz klar umreißen, sondern da ist es halt einfach, man kommt immer wieder da rein, dass man Sachen unscharf gesagt hat, dass Sachen unklar definiert sind. Und es ist ganz einfach so, dass es ein Modell ist, Körper, Seele, Geist und nicht hundertprozentig so der Weisheit letzter Schluss. Aber es ist ein Modell, mit dem man ganz hervorragend arbeiten kann. Und es führt letzten Endes dazu, dass wir anerkennen müssen, dass Christus den ganzen Menschen errettet hat und dass auch unsere Identität etwas mit dem ganzen Menschen zu tun hat. Wenn wir jetzt sagen würden, dass Identität nur im Bereich des Geistes ist, dann wäre das ganz schön wenig. Und preis dem Herrn, es ist auch nicht so. Es gibt viele Sachen, die sind hundertprozentig gefühlsmäßig. Da in der Frucht des Geistes ist die Rede von Freude und Friede und solchen Sachen. Und das sind 100% Gefühle, wie das kommt in den emotionalen Bereich rein. Und es wäre schlimm, wenn das nicht in Emotionen hineinkommen würde. Und so hat unsere neue Identität etwas mit Emotionen zu tun. Auch unser Körper ist errettet und es gibt sogar einige Stellen im Neuen Testament, die davon reden, dass der Körper unsterblich ist oder so Unsterblichkeitsaspekte hat. Heißt natürlich nicht, dass wir nicht irgendwann uns hinlegen und nicht mehr aufstehen, aber dass es tatsächlich auch am Körper Aspekte gibt, die irgendwie unsterblich sind, auch wenn das kein Mensch irgendwie definiert, was das denn jetzt eigentlich ist. Aber selbst da irgendwie ist es also, dass Gott uns errettet und die körperliche Seite interessant findet und nicht einfach wieder darüber hinweggeht. Wenn wir sagen, 1. Petrus 2, Vers 24, in seinen Wunden sind wir geheilt, dann heißt das, dass Gott unseren Körper ansieht und dass Gott unseren Körper heilen möchte und dass es auch wie Teil unserer Identität ist, dass wir geheilte Menschen sind und dass Gott sich für diesen Aspekt von uns interessiert. Und das, was Jesus gemacht hat, ist echt eine komplette Errettung zu erkaufen. Nicht nur für den einen Teil, sondern für den ganzen Menschen. Und Jesus ist als ganzer Mensch gekommen, als ganzer Mensch gestorben und er hat Errettung für den ganzen Menschen. Und das ist das Einzige eigentlich, was uns Hoffnung gibt, dafür in diesem Leben klarzukommen und irgendwann mal im Himmel anzukommen und wirklich da eine Welt zu haben ohne Schmerz und Leid und diese ganzen Sachen. Wenn Jesus nur für einen Teil gestorben wäre, wäre es eigentlich ziemlich unmöglich, dass es im Himmel alles perfekt ist, weil wir dann noch Teile mit reinbringen würden, die nicht erlöst sind und das könnte ja eigentlich nicht sein. Also wenn wir von einem ganzen Menschen ausgehen, müssen wir gleichzeitig auch ausgehen von einer ganzen Erlösung. Und das macht Jesus als Retter eigentlich nochmal irgendwie ein ganzes Stück größer, als wenn wir nur diesen einen Teil von uns nehmen würden und sagen würden, das ist es und das sind wir. Und damit würde ich gerne dann nochmal beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir mehr sind als die Summe unserer Teile. Und ich danke dir, dass du uns komplett liebst, Herr. Und dass du für uns als kompletten Menschen gestorben bist. Und Jesus, so bete ich mir, dass wir uns ganzheitlich auch wahrnehmen und uns als ganzen Menschen sehen. Und ich bete mir, dass wir da reinkommen, dass wir verstehen, dass du uns ganz liebst, Herr. Wirklich komplett. Ich habe den Eindruck, dass hier mindestens so eine Person ist und ich sollte sagen, Gott liebt deinen Körper und Gott findet deinen Körper echt richtig, richtig gut. Und du sollst nicht schlechter von dir denken, du sollst, also ich kann auch, was dein Problem ist, nicht denken, dass du hässlich bist oder so, sondern Gott findet dich so gut, Gott findet deinen Körper so gut, wie er ist. Und jetzt danke, dass es wahr ist, Herr. Danke, dass du Gott unseres ganzen Menschen bist, nach Körper, Seele, Geist und mit allem, was drin ist. Und Gott, so bete ich speziell für diese Person und wie, dass du ihr hilfst, das ihren Körper anzunehmen und glücklich zu sein damit und nicht immer irgendwie Unzufriedenheit darüber zu haben und sich vorzustellen, wie schön es wäre, irgendwie anders auszusehen. Gott, ich bete, dass du da wirklich Frieden reinbringst in diesen Aspekt. Und danke, dass du es tust. Und Jesus, bete für jeden von uns, dass du uns hilfst, um diese ganze Errettung anzunehmen. Danke, dass du wirklich nicht für einen Teilbereich gestorben bist, sondern für den ganzen Menschen. Und so bete ich mir, dass der ganze Mensch hier in dieser Gemeinde in dein Heil hineinkommt und wir Wiederherstellung, Identität und alle diese Sachen komplett erleben, so wie du es für uns gedacht hast. Vielen Dank, Herr. Amen.